Deutschlandfunk Interview.
Es ist einiges los heute in Berlin. Um die immer wieder kritisierten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus auf eine bessere rechtliche Basis zu stellen, stimmen die Abgeordneten des Bundestages über Neuerungen im Infektionsschutzgesetz ab. Das beruhigt die Opposition aber nicht. FDP, Linke und AfD haben im Vorfeld an den geplanten Änderungen scharfe Kritik geübt. Außerdem finden in Berlin gleich mehrere Demonstrationen dazu statt. Die Debatte im Bundestag hat gerade begonnen und wir können darüber jetzt sprechen mit Christoph Möllers. Er hat an der Humboldt-Universität in Berlin den Lehrstuhl für öffentliches Recht inne und er war als Sachverständiger beratend für die Änderungen im Infektionsschutzgesetz tätig. Guten Tag, Herr Möllers.
Guten Tag.
Sind ab jetzt neue Verordnungen im Kampf gegen die Pandemie mit diesen Änderungen im Infektionsschutzgesetz künftig gerichtsfest?
Also ob sie immer gerichtsfest sind im Einzelnen, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Das wird man sagen, denn natürlich kann der Verordnungsgeber auch Dinge machen, die nicht der gesetzlichen Grundlage entsprechen. Und natürlich löst auch so ein Gesetz nicht immer alle Einzelfragen. Aber es ist jedenfalls so, dass das alte Regime im Grunde eins war, das gar nicht für diesen Zustand der Pandemiebekämpfung gemacht war, sondern für lokale und regionale Krankheitsausbrüche. Und das vor allem erstmal adressiert war für Leute, die sagen, spezielle Gefahren sind, Leute, die infiziert sind oder Leute, die sagen, wahrscheinlich infiziert sind. Während wir es hier mit Maßnahmen zu tun haben, die gesamte Bevölkerung betreffen. Und dafür musste im Grunde das Gesetz jetzt nochmal neu gemacht werden, um sagen, diese allgemeinen Maßnahmen in irgendeiner Weise auch mit einer gesetzlichen Grundlage zu versehen.
Und diese Neuerungen gehen weit genug?
Also es ist, Verfassungsrechtler haben natürlich einen gewissen Perfektionismus und stellen sich das alles nochmal ein bisschen anders vor. Ich hätte gedacht, man hätte das Gesetz noch genauer kodifizieren können. Man hätte sozusagen die einzelnen Maßnahmen tatbestandlich noch genauer klären können. Aber das Gesetz stellt schon einen großen Fortschritt dar. Erstens schließt es jetzt an die pandemische Notlage an. Also es kann nicht immer gemacht, diese Maßnahmen können nicht immer ergriffen werden, sondern nur, wenn eine solche Notlage festgestellt wird. Zweitens wird diese Notlage auch erstmal definiert. Die war nämlich im alten Gesetz überhaupt nicht definiert. Da hat der Bundestag nur einfach was festgestellt. Aber es war gar nicht geregelt, was das eigentlich ist, was er da feststellt. Und drittens zieht das Gesetz dann auch doch gewisse Grenzen, materielle Grenzen. Das heißt also Dinge wie zum Beispiel Isolierung, soziale Isolierung von einzelnen Personen werden damit erstmal ausdrücklich ausgeschlossen. Und es gibt jetzt auch noch Verfahrensregelungen, die Rechtsverordnung unter Begründungszwang stellen und auch befristen. Das ist alles jedenfalls ein großer Fortschritt und es ist auf der anderen Seite, glaube ich, auch etwas, was die Stabilität der Maßnahmen in der Tat mit Blick auf die gerichtliche Überprüfung etwas genauer sicherstellt.
Schauen wir auf diese zwei Kritikpunkte von der Opposition. Einmal die Kritik zum Beispiel von FDP-Parteichef Christian Lindner, der sagt, das Ganze ist nicht eindeutig genug, das schafft nicht rechtliche Klarheit, die wir brauchen. Er vermisst, dass festgelegt ist, was die Regierung konkret tun soll und er sagt, er leitet daraus ab, der Handlungsspielraum der Regierung geht zu weit. Ist diese Kritik berechtigt?
Also Die Kritik, glaube ich, ist insofern nicht falsch, als dass man natürlich sagen kann, dass das Gesetz nicht jede denkbare Maßnahme vorwegnimmt. Aber auf der anderen Seite ist das eigentlich im Polizeirecht, und das ist in gewisser Weise eine Form von Polizeirecht, immer so, dass wir immer auch nochmal eine Kompetenz der Exekutive haben, sagen, für die Situation angemessen zu handeln unter bestimmten Bedingungen. Also so ungewöhnlich ist das nicht. Ungewöhnlich oder vielleicht das größere Problem scheint mir eher darin zu liegen, dass vielleicht zu wenig ausgeschlossen wird. Also dass bestimmte Dinge einfach ganz eindeutig nicht möglich sind. Etwa bestimmte Form von Ausgangssperren, die doch verfassungsrechtlich sehr zweifelhaft sind. Vielleicht auch Fragen des Umgangs mit Kindern, zu dem auch wenig steht. Es wird immer sehr viel über Kinderrechte geredet, aber wenn es dann daran geht, ist das Gesetz doch etwas karg. Also hier gibt es schon nochmal Dinge, die man etwas genauer hätte regeln müssen. Dass aber grundsätzlich die Exekutive Spielräume hat und nicht jedes Handeln der Exekutive gesetzlich vorweggenommen werden kann, das ist jetzt nicht so unüblich.
Aber Sie sagen, man hätte es teilweise noch konkreter machen können. Was glauben Sie, warum das nicht gemacht wurde? Ist das einfach wirklich mit der heißen Nadel jetzt gestrickt worden? Wollte man sich die Mühe oder konnte man sich die Mühe in Anbetracht der Tatsache, dass es schnell gehen musste, einfach nicht machen?
Also es ist eine komische Fahrtabhängigkeit. Man muss sich das immer so vorstellen, im April, Mai war der Leidensdruck sehr groß, da musste man erstmal handeln. Und dann ist peu à peu allen aufgefallen, vielleicht, dass die gesetzliche Grundlage doch etwas sehr dürftig ist. Die Gerichte insbesondere haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass sie das sozusagen so auf Dauer nicht mehr durchgehen lassen werden. Dann begann die Einsicht auch mit der zweiten Welle, dass es im Grunde jedenfalls ein längerer Zustand ist, nicht nur eine einfache Problemlösung. Und dann gab es immer auch wieder neuen Handlungsdruck wegen der zweiten diesen Wähler. Ich glaube, es ist ein bisschen auch der Tatsache, also das Gesetz ist jetzt so, wie es ist, auch der Tatsache geschuldet, dass die Regierungsfraktionen ihrer eigenen Bundesregierung natürlich nicht so komplett in den Arm fallen wollen und auch nicht so komplett sagen wollen, hier gab es eigentlich vorher ein großes Problem. Und auf der anderen Seite aber natürlich sowohl von der Öffentlichkeit als auch von dem Gericht unter einem gewissen Druck stand. Das ist ein klassischer Kompromiss. Und man wird sehen, ich denke schon, dass sich Konstellationen denken lassen, wo Gerichte da auch einzelne Maßnahmen weiterhin aufheben werden. Aber es ist angesichts der Lage dann doch auch etwas, also wo man erstmal deutlich besser mitleben kann als mit dem Vorzustand.
Die AfD spricht von einem Ermächtigungsgesetz. Was sagen Sie dazu?
Das ist natürlich totaler Unsinn. Ermächtigung ist, das hat ja Detin ja vorhin auch schon gesagt, einfach erstmal ein Rechtsbegriff. Die Legislative ermächtigt die Regierung und die Exekutive zum Handeln. Das ist ganz normal in einem gewaltengeteilten System.
War das nicht aber trotzdem eine unglückliche Formulierung?
Von wem eine unglückliche Formulierung? Von der AfD?
Das wirklich in den Entwurf mehrmals so reinzuschreiben.
Nein, weil das ist einfach übliche Gesetzessprache. Die Bundesregierung wird ermächtigt. Davon würde ich auch nicht deswegen runterkommen. Ich würde jetzt nicht die Gesetzessprache deswegen anpassen, weil sagen Extremisten die sozusagen missbrauchen, sondern man muss einfach darauf hinweisen, dass die gesetzliche Ermächtigung der Exekutive was ganz Normales ist im Rechtsstaat. Und das sogenannte Ermächtigungsgesetz war ein Gesetz, mit dem der Reichstag halt im Grunde auf sein Gesetzgebungsrecht komplett verzichtet hat. Etwas, was hier nicht mal im annähernd oder sondern nicht mal im entfernten Horizont in Sicht ist.
Es gab bisher bei vielen den Eindruck, da gibt es so etwas wie ein Gremium aus Bundeskanzlerin und den Länderchefinnen und Chefs und die beschließen Maßnahmen und die Parlamente bleiben außen vor. War dieser Eindruck bisher richtig?
Ja, also das würde ich schon so sagen. Das war durchaus auch ein Problem. Das war ein demokratisches Problem, weil wir natürlich keine offene Debatte hatten, weil wir im Grunde gar nicht nachvollziehen konnten, was da eigentlich gesagt wurde. Wir bekamen hinterher Pressekonferenzen und irgendwelche Anekdoten, aber es gab überhaupt keine Dokumentation der Diskussion. Es war ein verfassungsrechtliches Problem, weil damit materielle Gesetzgebung gemacht wurde. Aber es war auch ein praktisches Problem, weil die so getroffenen Maßnahmen teilweise halt mangels angemessener Begründung auch gar nicht gut nachzuvollziehen waren. Ich glaube, auch viele Verwaltungsgerichte haben die Maßnahmen auch deswegen aufgehoben, weil sie gar nicht wussten, was das eigentlich sollte, der 300 Quadratmeter Begrenzung für Geschäftsräume oder sowas. Es gab keine Begründung, damit gab es auch keine wirkliche Logik dieser Regelung.
Und die Tatsache, dass dann doch viel noch auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene beschlossen wurde und durchgeführt wurde, das widerspricht diesem Eindruck nicht.
Durch Bund und Länder koordinierten Maßnahmen wurden dann von den Ländern in Form von Rechtsverordnungen umgesetzt. Und für Rechtsverordnungen gibt es erstmal auch kein wirkliches öffentliches Verfahren, sondern Rechtsverordnungen werden von einzelnen Ministerien oder von Landesregierungen beschlossen. Und sie sind auch nicht begründungspflichtig. Das ist jetzt geändert worden, jetzt haben wir eine Begründungspflicht, aber sie waren es bisher nicht. Und damit war es schon in der Tat ein Verfahren, das nicht besonders gut legitimiert und auch nicht besonders gut nachvollziehbar.
Zusammengefasst zum Schluss, Herr Möllers, ab jetzt werden sowohl die Länderparlamente als auch der Bundestag wesentlich stärker einbezogen werden?
Ab jetzt haben wir Maßnahmen, die immer noch zum größten Teil wahrscheinlich als Landesrechtsverordnung ergehen werden, die auf einer viel deutlicheren und vorhersehbaren gesetzlichen Grundlage stehen und die auch bestimmte Dinge ausschließen, die Verwaltung sozusagen nicht mehr machen können. Inwieweit die Länderparlamente einbezogen werden, ist eine Frage der Länder. Die Länder haben die Möglichkeit, die Rechtsverordnung als Gesetz zu erlassen, aber von dieser Möglichkeit haben sie bisher noch keinen Gebrauch gemacht.
Sagt der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers. Herr Möllers, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.